Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie bei einer neuen Ausgabe von Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute darf ich eine Frau begrüßen, die sich seit vielen Jahren besonders intensiv für die Interessen und Nöte von Auslandsösterreicherinnen und Österreichern einsetzt. Denn Edith Bürschl ist unter anderem Vizepräsidentin des Auslandsösterreicher Weltbundes. Was sie in ihren Jahrzehnten im Ausland sonst noch so gemacht hat, das erzählt Ihnen jetzt mein Kollege Matthias Hofer.
Edith Bürschl wurde 1964 in Linz geboren und wuchs zusammen mit ihrer jüngeren Schwester in Wien auf. Ihre Großfamilie ist bis heute auf der ganzen Welt verstreut. Und einer ihrer Onkel ist der bekannte Reeder Helmut Sohmen, der in Hongkong ein Großunternehmen aufgebaut hat und dort lebt. Edith Bürschl hat unmittelbar nach der Matura in Wien ein Studium in den USA begonnen und dort auch 1987 ihren MBA an der Georgetown University gemacht. Aus den USA ging es im Sommer 1987 zurück nach Europa, wo sie einerseits ihren Mann, den deutschen Wiglaf Bürschl, heiratete und andererseits in Frankfurt am Main ihre Bankkarriere bei der Dresdner Bank startete. 1988 und 1991 wurden ihre beiden Kinder geboren. 1997 kehrte sie in die Dresdner Bank zurück, diesmal in die Marktforschung. Im Jahr 2000 wechselte Edith Bürschl zur Deutschen Bank in Frankfurt am Main, wo sie unter anderem für die globale CSR-Kommunikation, Corporate Social Responsibility, verantwortlich zeichnete. Seit 2019 ist Edith im Vorstand des Auslandsösterreicher Weltbundes, kurz AÖWB, vertreten und seit 2023 auch dessen Vizepräsidentin.
Herzlich willkommen bei Austrian Voices. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Sehr gerne, freut mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, es ist ja eigentlich ein kurzer Weg von Frankfurt nach München und zurück. Trotzdem sind wir heute online beieinander. Ich würde dich bitten, wir haben ja deinen Lebenslauf schon kurz skizziert, aber uns einfach auch nochmal persönlich zu erzählen, wie es denn dazu kam, dass du schon sehr früh zur Auslandsösterreicherin wurdest und wo die Trigger lagen für dein offensichtliches Fernweh, das dich frühzeitig und an verschiedenen Stellen ins Ausland gebracht hat.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Teil einer sehr internationalen Familie und es ist so, dass wir eigentlich weniger Leute in Österreich hatten als im Rest der Welt, aus unterschiedlichen Gründen. Also ganz viele von meinen Verwandten leben in Deutschland, schon lange und schon immer. Andere sind in die USA oder über die USA in andere Länder gegangen. Also wir sind heute verteilt in Deutschland eben nach wie vor, also wenig in Österreich, sehr viele in Asien, Hongkong, Singapur, Shanghai und einige auch noch in den USA und England.
Okay, das heißt, die Großfamilie ist schon sehr international veranlagt offensichtlich. Ich habe in Erinnerung auch gelesen zu haben, du kommst ja familiär vom Hintergrund her auch aus dem Sudetenland. Also da sind ja sicherlich viele in unterschiedliche Richtungen wahrscheinlich emigriert, geflüchtet, wie auch immer.
Genau, also meine Großeltern sind beide aus dem Sudetenland, also alle vier. Die einen sind schon in den 1920er Jahren nach Österreich gekommen, haben sich dort festgesetzt, waren Geschäftsleute und waren eigentlich in Linz dann letztlich verankert. Die anderen sind als Vertriebene erst nach Deutschland und mein Großvater war stark am Aufbau der Glasindustrie, sowohl in Österreich als Deutschland beteiligt. Er war der Chemiker und war lange Jahre auch in Linz und später dann wieder in Deutschland. Das heißt, auf der einen Seite sind meine Verwandten eben über Linz wieder nach Deutschland gegangen. Das ist vor allem die Seite meines Vaters. Auf der anderen Seite sind die in Linz waren, von dort weitergegangen, sei es zum Studium oder zum Arbeiten. Und die sind eher in Richtung USA dann aufgebrochen, haben dort zum Teil dann erstmal studiert und dann auch Lehraufträge und Arbeit dort gehabt und Kanada und sind dann auch nach Asien wieder zurückgegangen. Also meine Kernfamilie sind die einzigen, die eigentlich in Österreich geblieben ist, bis auf Verwandte, die dann entferntere Verwandte waren, die dann auch noch immer da waren. Aber ich habe immer meine internationalen Verwandten fast häufiger gesehen als meine österreichischen Verwandten. Wir hatten immer Österreich als Treffpunkt der Familie, wo wir uns wieder getroffen haben, wo alle zusammengekommen sind. Oma, Kinder, Schwiegerkinder und alle Enkel. Das war sozusagen so der Schwerpunkt, wo wir uns auch immer wieder vereint haben. Aber die Internationalität war schon sehr gut und wir haben sehr viele Möglichkeiten gehabt, eben auch ins Ausland zu reisen und nicht als Tourist, sondern eben zu Verwandten.
Okay, ja, das ist natürlich ein toller Einstieg. Dein Weg hat dich ja zuerst einmal in die USA geführt. Du hast in Amerika studiert, hast auch dort einen MBA-Abschluss gemacht. Wie kam es denn dazu ausgerechnet, Amerika?
Also zwei meiner Onkels, die haben schon in Amerika studiert, zu einer Zeit, wo das noch nicht unbedingt gang und gäbe war. Also der eine in den 30er Jahren, der andere dann etwas später. In den 40er Jahren, der andere dann etwas später. Und es war so, dass diese beiden Brüder meiner Mutter einfach immer darauf hingewirkt haben, dass wir von Anfang an zum Beispiel Englisch lernen und uns versucht haben, mit Englischbüchern und so weiter zu versorgen. Und der eine ist leider sehr früh gestorben, der andere hat dann diese Agenda aber tatkräftig weitergeführt und hat mir dann maßgeblich geholfen, mich bei Colleges zu bewerben. Ich sollte eigentlich in der siebten Klasse schon nach Amerika gehen. Das hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich gehe halt nach der Matura. Habe mich dann regulär beworben, aber eigentlich mit dem Ziel, nur ein Jahr in den USA zu verbringen. Und aus dem einen Jahr sind zwei geworden, aus den zweien sind drei geworden, weil ich eigentlich auch bei einer Graduation dabei sein wollte. Und das war halt der Bachelor, den hatte ich die Credits nach 2,5 Jahren fertig. Aber zu Weihnachten gibt es halt keine Graduation. Und das war auch ein Anlass, warum man dann unbedingt noch das letzte halbe Jahr weiter studiert und bleibt. Und dann hat mein Onkel gesagt, wenn du jetzt zurückgehst nach Wien, dann hast du eine bessere Matura und fangst du da von vorne an. Macht auch noch den Master. Und er hat mich nicht immer nur ermutigt und mir geholfen, auch die richtigen Schulen auszusuchen, sondern mir das letztlich dann auch alles finanziert. Also ich bin ihm unendlich dankbar. Und er hat mich erst, wie ich 50 war, gefragt, ob ich eigentlich was davon gehabt habe. Also er hat alles außer, dass er einfach absolut fördernd und natürlich auch ein bisschen fordernd war, hat er nichts als Gegenleistung verlangt, als dass man die Chancen, die man bekommt, auch voll ergreift. Und ich habe diese Zeit unendlich genossen und vielleicht zum Thema Auslandsösterreicherin auch total genossen, dass ich ja, wenn man in den USA will, viele Leute einfach nicht zum Reisen kommen. Als Österreicherin irgendwo hinkommt, dann ist man ja immer für die auch der Beweis, dass sie ganz international orientiert sind. Das heißt, man wird von allen adoptiert, man wird herumgereicht, man wird wirklich ja geliebt und hofiert gleichermaßen. Und das hat mich einfach sehr beflügelt. Und die Tatsache, dass man als Ausländerin so willkommen geheißen wird, das war natürlich auch eine tolle Erfahrung für mich.
Jetzt muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber besagter Onkel ist ja der durchaus bekannte österreichische Großreeder Helmut Sohmen,
ja,
der, glaube ich, noch immer in Hongkong,
so ist es, ja,
lebt und agiert. Also das ist natürlich schon, sind schon sehr gute Voraussetzungen, um hier international durchzustarten. Dann bist du aber nichtsdestotrotz wieder in zumindest deutschsprachige Gefilde zurückgegangen und erstmal schon in Frankfurt am Main ansässig geworden.
Ja. Ich habe meinen Mann kennengelernt, der ist Berliner und wir haben uns in Aussee kennengelernt, weil die Berliner Situation ja auch dazu geführt hat, dass die Berliner, die eine Wahl hatten, gerne auch noch woanders einen Zweitwohnsitz hatten, um im Zweifel, wenn die Stadt dicht gemacht wird, sagen zu können, wir wohnen aber eigentlich ja in dem Fall in Österreich. Das heißt, wir haben uns dort kennengelernt und haben dann 4 Jahre lang Long-Distance-Relationship gepflegt und haben dann beschlossen, wir heiraten. Und haben uns quasi auf die Mitte geeinigt. Also er wollte Journalist werden, ich wollte im Banken- und eher im Bankenbereich arbeiten, habe dann auch in der Dresdner Bank angefangen. Das heißt, Frankfurt war irgendwie ein gutes Ziel. Und wir haben dann halt dort angefangen, sind aber danach auch nach Bonn, 8 Jahre Schleswig-Holstein, fiel natürlich auch zu den Schwiegereltern in Berlin. Also wir haben schon einiges an Deutschland auch abgegrast. Aber und letztlich sind wir wieder zurück in Frankfurt gelandet. Und da wohne ich jetzt in der Nähe, 25 Kilometer außerhalb, aber ja, bin ja auch Teil der österreichischen Gesellschaft Frankfurt, des Vorstands da. Und das heißt auch da in einer Auslandsösterreicher Vereinigung natürlich verankert.
Mitten in Deutschland. Wir hatten schon einmal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich hatte immer den Eindruck früher, wenn man als Österreicher nach Deutschland kommt, dann gibt es einen gewissen Spread so in der Rezeption der Einheimischen. Und in München fühlt man sich schon ein bisschen, oder hat man sich früher eher ein bisschen als Gastarbeiter gefühlt, während man in Hamburg schon fast ein bisschen exotisch war. Sowas hast du in der Mitte Deutschlands wenig empfunden, oder?
Das habe ich in der Mitte Deutschlands wenig empfunden, aber nach unserem Gespräch habe ich auch darüber nachgedacht. Eigentlich, also meine Großeltern waren ewig in Bayern dann am Ende. Auch die haben das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich selber bin vielleicht auch nicht die Sensibelste, was Problematisierungen betrifft. Ich habe es immer als absoluten Luxus empfunden, dass ich überall nett aufgenommen wurde. Weil die einen Leuten, denen was wurscht, ob ich Österreicherin bin oder nicht. Manche haben natürlich auch gefragt, sie klingen aber nicht, als wären sie von hier, kommen sie aus Bayern? Und dann habe ich immer gesagt, nein, aus Österreich. Also es ist in Bayern hören sie, wo man her ist. Im Rest Deutschland hören sie nicht, wo man her ist, weil sie es oft einfach in den Süden des Landes verlagern.
Nach Bayern.
Aber egal, ob nach Bayern, genau. Aber egal, ob ich in Frankfurt oder in der Frankfurter Gegend oder in Bonn oder in Berlin oder in Hamburg oder Schleswig-Holstein haben wir lange gelebt, bei Lübeck gelebt habe, ich habe es nie als problematisch empfunden. Das hat natürlich auch was damit zu tun, in welchem Berufsfeld ich gearbeitet habe, weil eine Tante von mir, die ist Lehrerin gewesen, jahrzehntelang, die musste sich eher sprachlich angleichen, weil sie einfach sonst, glaube ich, auch in ihrem Umfeld nicht so angekommen wäre. Die war in Nordrhein-Westfalen eher, also Euskirchen, Bonn, die Gegend. Eine Freundin von mir, die ist in die Richtung Hannover gezogen, wie sie 8 war, die haben sie immer erst als Wiener Würstel verunglimpft. Die hat auch das Bedürfnis gehabt, schneller so zu reden wie alle anderen.
Schneller assimilieren.
Ja, aber für mich selber hat das nie eine Rolle gespielt und die Leute haben immer wieder nett darauf reagiert, wenn ich komische Worte verwendet habe, zum Beispiel. Manchmal nachgefragt, aber grundsätzlich nie ein Problem daraus gemacht.
Ja, ich denke auch, die meisten Auslandsösterreicher in Deutschland sind schon recht gut integriert, was ja auch nicht so weiter schwer ist, bei der Ähnlichkeit der Sprache zumindest.
Und genau, was uns unterscheidet, ist die gemeinsame Sprache.
Genau, was man ja in dem Zusammenhang immer wieder vergisst, auch stelle ich immer wieder fest als Auslandsösterreicher, dass es ja umgekehrt, sage ich mal, mindestens genauso ist, eigentlich andersrum, in Deutschland leben in der Relation zur Bevölkerung, also zu unserer Bevölkerung, viel mehr Deutsche noch, als es Österreicher in Deutschland gibt. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja Deutschland
ungefähr gleich viele, ich habe es jetzt ja, nachgeschaut, ja.
Deutschland ist auch das Herkunftsland mit den meisten Ausländern in Österreich. Oder
ja,
andersrum
also
gesagt.
Wenn man jetzt Wien ausnimmt, ja.
Ja, aber insgesamt übers Land.
Insgesamt, genau.
Stellt Deutschland die größte Population von Ausländern in Österreich dar. Und zwar auch viele Menschen, die das langfristig machen, die dort ihren Berufsweg gefunden haben und dann auch ihr privates Leben voll und ganz verlagert haben. Und ich höre es ja immer wieder, ja, auch da ist das ein Thema, zu dem wir dann gleich nochmal kommen. Diese Mitbestimmung, diese politische Mitbestimmung in dem Land, in dem ich lebe, noch dazu innerhalb einer EU im Jahr 24, dass das für ganz viele nicht möglich ist, weil sie eben keine zwei Staatsbürgerschaften haben, das ist schon ein Riesenthema.
Ja und nein, muss ich sagen, weil es ist ja meine Entscheidung, ob ich mich in diesem Land, in dem ich lebe, auch sozusagen so weit assimiliere, dass ich auch die Staatsbürgerschaft annehme. Und ich finde es absolut richtig, egal von welchem Land, dass bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die politische Mitbestimmung, an der Nationalität hängt. Ob das dann, also das Thema Beibehaltung oder so, ist ein separates Thema.
Ja, davon. Aber das meinte ich. Ja, klar.
Ja, genau. Ja, ja. Aber ich finde, dass es grundsätzlich richtig ist, dass man die eigenen Staatsbürger in Bezug auf politische Mitbestimmungsprozesse privilegiert behandelt.
Ja, da bin ich durchaus d'accord.
Ja.
mal unabhängig davon, dass wir das selten zum Thema machen in diesem Format. Aber was ich jetzt meinte, ist eher, dass du eben auch als Deutscher, der jetzt schon lange in Österreich lebt, der sehr gerne dort mit agieren würde, das nicht kannst, wenn du nicht bereit bist, in dem Fall die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben, um die österreichische anzunehmen. Ja, und das ist ja das gleiche Thema, das wir auch haben.
Ja, aber kommunal darf ich ja wählen. Ich bin ja auch bewusst nur Österreicherin und ich beteilige mich an den kommunalen Entscheidungsprozessen und nehme hin, dass ich an den nationalen oder bundesweiten Entscheidungsprozessen nicht beteiligt bin. Als EU-Bürger kann ich es mir bei der EU sogar aussuchen. Da entscheiden manche, weil sie sagen, sie wollen gerne EU abstimmen, wenigstens für das Land, in dem sie wohnen, dass sie dann für die Deutschen wählen. Ich habe entschieden, Österreich hat deutlich weniger Einwohner als Deutschland, also wähle ich für das kleinere Land und für mein Land sozusagen, auch wenn ich im anderen wohne und da gerne wohne. Also ich glaube, diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Und wenn ich jetzt mit Blick auf den Auslandsösterreicher Weltbund, geht es ja nicht darum, dass Leute die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen können, sondern wir kämpfen nur darum, dass Österreicher ihre nicht verlieren, wenn sie eine Drittstaatsbürgerschaft annehmen. Also auch das Thema Doppelstaatsbürgerschaft ist für uns nur in der letzten Konsequenz das Thema, weil wir ja für die Beibehaltung kämpfen und nicht für die Einbürgerung.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, dann bleiben wir auch dabei. Dieses Thema, dem wir uns immer widmen, sehr gerne, weil es schlussendlich auch mit das wichtigste Thema ist für ganz viele Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Die Doppelstaatsbürgerschaft, die so schwierig zu bekommen ist, aus österreichischer Sicht jetzt, als vor allem für jemanden, der sie qua Geburt hat und dann nicht aufgeben möchte, auch wenn er eine andere Staatsbürgerschaft eben annehmen will oder sogar teilweise muss aus beruflichen Gründen. Jetzt sind wir wieder beim Kernthema. Der Weltbund setzt sich ja auch schon lange dafür ein, dass dieses Staatsbürgerschaftsgesetz, das so restriktiv ist wie kaum in einem anderen Land Europas, geändert und gelockert wird. Das ist ein Bohren ganz dicker Bretter, wie wir alle wissen. Siehst du aus Perspektive des Weltbundes, und ihr habt ja in letzter Zeit auch nochmal viel versucht diesbezüglich, siehst du da ein Licht am Horizont, dass eine Veränderung der Situation herbeizuführen ist, sei es in einer Lockerung, sei es in einer Vereinheitlichung, weil das Problem haben wir ja da auch, dass es irrsinnig föderal bestimmt ist, also von den Bundesländern gehandelt wird in der Ausführung, oder sei es in der Vision einer generellen Bewilligung von Doppelstaatsbürgerschaften für gebürtige Österreicher.
Also zum letzten Punkt würde ich sagen, ja, diese Vision habe ich auf jeden Fall. Die Frage ist immer nur, wie lange es dauert. Aber grundsätzlich glaube ich, wir werden dort landen. Wir werden weiterhin als Weltbund massiv dafür kämpfen, dass die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft für österreichische Staatsbürger nicht nur aus Gründen, die für die Republik Österreich wichtig sind, sondern auch aus persönlichen Gründen möglich sein wird. Wir haben uns ja insofern schon ein bisschen dem Wunsch des Gesetzgebers genähert, als wir gesagt haben, wir verlangen keine Carte Blanche, sondern wir wollen eine positive Bescheidung eines Beibehaltungsantrags, eben wenn der Antrag gestellt wird, wenn jemand gar kein Interesse hat, die österreichische Staatsbürgerschaft zu behalten, dass sich nicht drum kümmert. Okay, sei es drum. Ideal wäre es natürlich, wenn auch diese Österreicherinnen und Österreicher denn die Staatsbürgerschaft behalten dürften. Aber das Mindeste, was wir verlangen, ist, dass jemand, der einen Antrag stellt und den ausreichend begründet, auch mit persönlichen Gründen und auch mit Gründen, die in der Zukunft der persönlichen Einflusssphäre liegen. Also wenn jemand eine Karriere im Ausland startet, aber durchaus vielleicht eine sehr vielversprechende Karriere im Ausland startet, sollte Österreich nicht warten, bis er den Nobelpreis gewonnen hat oder 5 Firmen gegründet hat oder sonst was, sodass es für Österreich auch als Mehrwert erscheint, ihr die Staatsbürgerschaft zuzugestehen, die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft, sondern sollte dieses Potenzial auch bewerten. Noch dazu, weil ja in der Regel Österreich auch schon einiges investiert hat, um diesen Menschen überhaupt dazu zu bringen, dass er diese Karriere ins Auge fasst und dieses Potenzial mit sich bringt. Da war eine Schule, da war eine Uni, da war vielleicht auch schon die ersten paar Karriereschritte. Dann geht man ins Ausland. Vielleicht bleibt man dort, vielleicht bleibt man nicht dort, vielleicht kehrt man zurück. Aber die familiäre Anbindung ist ja immer sehr nett und meistens kommen ja die Österreicher oder Österreicherinnen dann nicht als Wirtschaftsflüchtlinge zurück ins Land, sondern eher wohl saturiert oder saturiert sogar vielleicht und bringen ja auch erhebliches Geld wieder zurück in das Land. Und deshalb sollte auch ein Antrag, der das zukünftige Potenzial durchaus aufweist, aber oder diese ganz starke familiäre Anbindung positiv entschieden werden. Vielleicht noch mal zur Frage, wer entscheidet eigentlich? Natürlich ist es Ländersache, weil die Bundesländer haben sozusagen die Umsetzungshoheit. Aber es ist ein Bundesgesetz und wir haben ja auch alle Landeshauptleute inzwischen besucht und teilweise auch die entscheidenden Beamten, die für das Staatsbürgerschaftsrecht und die Beibehaltungsanträge nötig sind oder damit befasst sind. Und es ist einfach so, dass alle sagen, wir richten uns nach dem Bundesrecht und wir haben einen gewissen Spielraum, aber der ist begrenzt. Und genau deshalb haben wir diese Bürgerinitiative zur Beibehaltung der Staatsbürgerschaft und zwar nicht so generell, sondern für klare und erreichbare Kriterien zur Beibehaltung der Staatsbürgerschaft gestellt. Wir haben da ja ganz eng einerseits mit dem Initiator der Bürgerinitiative, Philipp Rader, ein junger Student aus England, also Klosterneuburger natürlich, aber er studiert in England, Schulterschluss gesucht und andererseits mit dem Rechtsanwalt Balázs Esztergaard, der ja in seinem Kommentar zum Staatsbürgerschaftsrecht auch genau diesen Gesetzesentwurf schon vorformuliert hat. Das heißt, das Innenministerium könnte es sich ganz einfach machen und den 1:1 übernehmen.
Es hat einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf geschrieben.
Genau, den haben wir mit der Bürgerinitiative eingereicht. Und vielleicht auch zu der Bürgerinitiative ein, zwei Worte. Wir hätten 500 Stimmen gebraucht, um sie an den Petitionsausschuss im Parlament zu übergeben. Wir haben innerhalb der Zeit, das waren gut 3 Monate, 6.451 Unterschriften gekriegt. Also es war quasi 12-fach überzeichnet.
Und das sind, wie man so schön sagt, Nassunterschriften, nicht? Das heißt,
Nassunterschriften, muss man händische dazu Unterschriften.
Sagen, händische Unterschriften, genau. Die dann mühsam auf Papier irgendwann nach Wien geschickt werden müssen.
Postlaufzeiten, alles. Wir haben die im Generalsekretariat vom Weltbund gesammelt. Das war ein tolles Bild. Wir haben dann so einen Stapel Unterschriften an die Parlamentsdirektion übergeben. Danach sind natürlich noch ein paar Unterschriften eingetrudelt. Und seit diese Bürgerinitiative im Petitionsausschuss behandelt wurde, sind jetzt weitere ungefähr 2000 Unterstützungserklärungen abgegeben worden. Also jeder kann jetzt auch online auf der Parlamentsseite weitere Unterstützungserklärungen oder Stellungnahmen abgeben. Also da ist auch noch Bewegung drin. Leider, muss ich sagen, hat das Innenministerium eine sehr enttäuschende Stellungnahme abgegeben, die da heißt, die Umsetzung machen ja die Länder und daher sind die für das Ganze verantwortlich, was eben insofern aus meiner Sicht nicht stimmt, als sich die Länder nach dem Bundesgesetz richten. Das ist halt im Moment, wie es ist. Aber da hat das Innenministerium den Hut auf, für eine Änderung zu sorgen. Also jetzt im Moment ist der Status, die Bürgerinitiative wird im Herbst wahrscheinlich noch einmal im Petitionsausschuss behandelt. Wir gehen davon aus, dass das wohl kaum vor den Wahlen erfolgt. Wir hoffen aber, dass es nach den Wahlen vielleicht einen neuen Zug drin haben wird und dass wir letztlich einen Satz im Koalitionsvertrag verankern können, der da heißt, wir schauen uns das Staatsbürgerschaftsgesetz neu an, weil Corona stand zwar auch nicht im Koalitionsvertrag, aber wurde trotzdem behandelt. Aber wenn man im Koalitionsvertrag steht als Thema, dann hat es natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, von der Regierung aufgegriffen zu werden.
Kommt halt ein bisschen drauf an, wahrscheinlich, welche Parteien einen solchen Koalitionsvertrag verhandeln werden. Denn wie wir wissen und ihr ja auch ausführlich sondiert habt, gibt es ja da ganz unterschiedliche Zugänge. Und eigentlich gibt es ja erschreckend, zumindest aus unserer AuslandsösterreicherInnen-Perspektive erschreckend, wenig Präsenz des Themas AuslandsösterreicherInnen in den Parteiprogrammen.
Das stimmt. Also es gibt auch erschreckend wenig Kenntnis über dieses Thema in den Parteien, Fullstop, oder Ministerien oder bei anderen Partnern, mit denen wir reden. Aber was die Parteien betrifft, wir haben ja auch im Rot-Weiß-Rot-Magazin des Weltbunds alle eingeladen, uns ein bisschen was zu ihrem Parteiprogramm zu sagen. Und alle Parteien sind diesem Wunsch manchmal erst auf Nachfrage, aber doch nachgekommen. Aber es gibt ja eigentlich nur eine Partei, wo die wirklich die Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicherinnen wirklich als Teil ihres Parteiprogramms hat. Das sind die NEOS. Wir sind natürlich politisch unabhängig, insofern wir nennen Ross und Reiter, ohne uns zu einer Partei zu stellen. Aber die Wahrheit muss eben die Wahrheit bleiben. Und die auch, wir haben zum Beispiel auch zu der Frage Beibehaltung ganz konkret noch einmal einen Brief an alle Parteien im Parlament, jetzt vertretenen Parteien, geschickt mit der Bitte um Stellungnahme zu diesem Thema. Und es haben uns nur zwei geantwortet, bisher zumindest. Und es wurde aber schon mehrfach nachgefragt. Das eine sind wiederum die NEOS, das andere ist die FPÖ. In den Gesprächen mit den einzelnen Parteien oder ihren Vertreterinnen musste man sagen, das waren dann überwiegend die außenpolitischen Sprecher und auch in der Parlamentsanhörung, die wir ja hatten, parlamentarischen Austausch, den wir letztes Jahr im März hatten, dieses Jahr im März, die Leute sind alle durchaus aufgeschlossen, aber der Umsetzungswille ist eigentlich in der ÖVP bisher gar nicht vorhanden, bei anderen nicht explizit vorhanden. Die Grünen stehen dem Thema relativ wohlwollend gegenüber, haben es aber trotzdem nicht in ihrem Parteiprogramm aufgenommen. Und die NEOS sind die einzigen, die es als Teil ihres Parteiprogramms sozusagen verankert haben.
Also man muss ja klar dazu sagen, die ÖVP hat es ja bislang strikt abgelehnt,
ja,
irgendwas daran zu schrauben. Im Gegenteil sogar, muss man vorsichtig sagen, eher jetzt aus einer anderen Perspektive betrachtet, für eine Verschärfung votiert. Ich würde dich gerne eines fragen, weil das ist was, was für mich immer so ein bisschen unverständlich bleibt. Ihr habt ja auch in euren Gesprächen mit den Landeshauptleuten oder mit den hohen Beamten wissentlich auch immer wieder die Schweiz als Beispiel mit erwähnt. Ich weiß, ihr habt auch Kontakte zu Schweizer Kollegen. Was sagen denn unsere Staatsvertreter zu dem Faktum, außer dass die Schweiz nicht in der EU ist, schon klar, aber das ist ja nun wirklich ein sekundäres Thema, dass in der Schweiz das Recht gilt, einmal Schweizer, immer Schweizer, und jeder gebürtige Schweizer seine Staatsbürgerschaft nicht verlieren kann bei Annahme einer anderen. Wo sehen Sie denn diese Riesenunterschiede, die das rechtfertigen?
Also ich habe den Eindruck, dass Sie sich auf die Schweiz gar nicht unbedingt einlassen wollen, sondern sehr stark immer wieder auf das EU-Recht beziehen. Und da hat es wohl im Europarat vor ewigen Zeiten eine Entscheidung gegeben, dass die Doppelstaatsbürgerschaft, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden ist. Es wird eben das Thema auch immer verquickt mit der Einbürgerung von Drittstaatlern, um die es uns ja überhaupt nicht geht. Und dieser Wunsch ist noch weniger vorhanden, als die Österreicherinnen und Österreicher genau das sein zu lassen oder weiterhin sein zu lassen. Und Fakt ist ja jetzt, spätestens seit dem 27. Juni dieses Jahres ist ja Deutschland auch massiv von dieser keine doppelte Staatsbürgerschaft abgewichen und hat ja im Gegenzug eigentlich absolut erleichtert, die Einbürgerung sogar, nicht nur die Beibehaltung. Das heißt, alle anderen, bis auf Österreich und vielleicht noch die Niederlande, die auch sehr restriktiv sind, sind andere Wege gegangen. Und der politische Wille, da was anzugehen und umzusetzen, ist bisher nicht vorhanden. Vielleicht auch, weil der Druck noch nicht groß genug war. Und genau an der Stelle wollen wir eben jetzt ansetzen. Und was ja zum Beispiel auch sehr interessant ist, ist unsere Beibehaltungsbürgerinitiative, ist ja mit der weit überwiegenden Mehrheit von Österreicherinnen und Österreichern im Inland unterzeichnet worden. Das heißt, es sind nicht nur die, die im Ausland leben, die das gerne hätten, sondern auch ganz, ganz viele im Inland, weil sie Verwandte haben, weil sie Kinder haben, weil sie selbst mal eine Zeit lang im Ausland gelebt haben. Das heißt, das ist ein Wunsch, der sehr stark auch aus Österreich heraus mitgetragen wird. Und ich glaube, das ist für uns, für den Weltbund auch ganz wichtig, dass wir stärker dafür sorgen müssen, dass wir eben nicht nur bei denen, die gerade im Ausland sind, sondern auch bei denen, die im Inland sind, einen Stellenwert haben in der und ein politisches Gewicht haben, das eben sagt, wir machen was für Österreich. Wir schaffen Mehrwert für Österreich und nicht nur für die, die aus Sicht der Politiker oft eh weg sind und vielleicht auch nie wiederkommen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt bei der Generalversammlung einen Antrag gestellt und den auch mehrheitlich so verabschiedet haben, dass wir eben unseren Namen ändern werden. Wir werden das Thema Ausland aus unserem Namen streichen. Wir sind dann der Österreich-Weltbund und wir werden sozusagen dadurch eher eine institutionelle Ebene vielleicht auch schaffen, die wir auch in der Diskussion mit politischen Entscheidern den Fokus weg von diesem Ausland, weg, interessiert mich nicht, ist mir wurscht, brauche ich nicht, hinzu ist eine relevante politische Größe drehen werden.
Ja, das ist sicherlich eine richtige Strategie. Und ich denke, es ist vor allem auch wichtig, dass all jene Kräfte da zusammenwirken, die an einer Lösung im Interesse so vieler Betroffener interessiert sind und alle miteinander nicht loslassen. Aber lass uns bitte an der Stelle nochmal kurz auf dein Wirken im Weltbund über dieses Thema Doppelstaatsbürgerschaft hinaus zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die Institution selber. Du bist Vizepräsidentin seit ein paar Jahren. Wie siehst du denn die aktuelle Situation und auch in Zukunft die Möglichkeiten und die Aufgabe des Weltbundes? Das vor dem Hintergrund gesagt, dass es ja kein Geheimnis ist, dass die Mitgliedschaft, die aktuelle im Weltbund, auch via die unterschiedlichen Vereine und Clubs, schon ein relativ hohes Durchschnittsalter hat und dass es immer mehr und mehr einen immer größeren Anteil an AuslandsösterreicherInnen gibt, die bewusst temporär im Ausland sind, die Expats sind, die mit den bisherigen Kanälen des Weltbunds nur mäßig oder schwer zu erreichen sind.
Ja, das stimmt eindeutig. Und auch das Thema Vereine oder Vereinigungen im weitesten Sinn des Wortes ist eben ein nicht mehr vielleicht ganz zeitgemäßes Thema. Damit kämpfen nicht nur die Auslandsorganisationen, sondern auch Sportvereine und alles Mögliche. Es ist eben in der heutigen Zeit, die jüngeren Leute suchen eher das, was ihnen gerade jetzt wichtig und richtig erscheint. Und die Verbindlichkeit, die mit regelmäßigen Vereinstreffen und so weiter einhergeht oder mit Mitgliedsbeiträgen und sowas, das ist einfach etwas, was ihnen zu schwerfällig erscheint. Das heißt, wir wollen uns auch dieser Herausforderung stellen. Wir haben auch zum Beispiel ganz viele potenzielle Mitglieder, für die wir uns durchaus als Interessenvertretung sehen. Also nur um die Größenordnung zu nennen, es gibt ungefähr 613.000 Österreicherinnen und Österreicher, die derzeit im Ausland leben. Das sind die letzten Zahlen von Statistik Österreich, die auch das Bundesministerium nutzt. Und wir haben die Herausforderung, dass wir für all diese Leute zumindest potenziell ein relevantes Angebot machen. Dazu gehört auch, die heutigen Kommunikationswege im Gesamtportfolio zu nutzen. Früher hat man einen Brief geschrieben und ein Rot-Weiß-Rot-Magazin bekommen. Das interessiert heute nur noch wenige. Die Alten ja, die Mittelalterlichen aus Gewohnheit auch noch halbwegs, aber alle Jüngeren eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Online-Angebote, wir brauchen auch Angebote für Leute, die vielleicht gar nicht mehr so gut Deutsch reden, weil sie eben mit einer anderen Sprache aufgewachsen sind. Oder auch das Thema 58C. Also die Neuösterreicher, die noch nie Deutsch gelernt haben, die als Nachkommen von NS-Opfern irgendwie jetzt auch Österreicher werden. Wir brauchen mehr Angebote on the go. Wir haben jetzt mal ein Jahr lang einen Podcast auch selbst gemacht, der allerdings nur gewisse Akzeptanz kriegt. Aber ja, da arbeiten wir, den lassen wir jetzt mal eine Weile ruhen. Nachher machen wir ihn vielleicht wieder, wenn die Mitgliedschaft wieder für jünger geworden ist und wir vielleicht dann auch da neue Zuhörerschaften aktivieren können. Wir haben mehr englischsprachige Angebote künftig im Angebot. Da denken wir gerade drüber nach, was das Sinnvollste ist. 1:1 Übersetzung ist sicher nicht unbedingt zwingend, nicht ausgeschlossen, aber auch nicht zwingend. Wir brauchen mehr Social-Media-Treffpunkte. Wir haben neue Brücken zu zum Beispiel Wirtschaftskammer oder der ABA. Also sei es beim Weg nach draußen oder beim Wiedereinkommen nach Österreich gefunden. Wise Up und Lookout dürfen wir uns auch zunutze machen, um den Leuten ein relevantes Angebot zu geben. Wir haben jetzt über die Innovationskampagne im letzten Jahr tolle Ideen auch gekriegt, unter anderem das Austrian Women Network gegründet, was jetzt die konstituierende Sitzung bei der Weltbundtagung in Linz hatte, die sich also beruflich ja entweder startende oder schon erfolgreiche oder etablierte Frauen, überwiegend Frauen, es ist nicht exklusiv für Frauen, aber natürlich, wenn es Austrian Women Network heißt, werden es die breite Mehrheit werden Frauen sein, die sich da noch einmal wieder auch auf neuen Plattformen austauschen können, hin und wieder mal treffen, aber nicht als Standard. Wir haben mehr Online- oder hybride Angebote in der Pipeline. Also wir versuchen, mit der Zeit zu gehen. Es wird auch mehr Stammtische geben als Vereine in dem Maße der Neugründungen wahrscheinlich. Auch die WU hat fast in jeder großen Stadt einen Stammtisch, der durchaus gut besucht ist. Also wir müssen einfach schauen, wo sind diese Brückenköpfe, mit denen wir uns auch vernetzen können und die uns auch in die Lage versetzen, für unsere Mitglieder oder für potenziell Interessierte mittelfristig ein relevantes Angebot zu machen, was ihnen auch Mehrwert bringt. Weil es geht dabei nicht um eine Organisation wie den Weltbund, sondern es geht um die Menschen, die wir stärker vernetzen wollen und die wir miteinander auch in einen aktiven Austausch bringen wollen. Und da reicht es nicht, dass man irgendwo Mitglied ist und einmal im Jahr zu einer Weltbundtagung irgendwo hinfährt. Das ist schön. Aber wenn das der Auftrag des Weltbundes wäre, dann wäre er deutlich zu kurz gesprungen.
Okay, vielen Dank für diese Schilderung. Ich glaube, da wird relativ klar, wohin die Reise gehen sollte, was den Weltbund und seine Funktion betrifft. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, aber durchaus auch aus Sicht des Weltbundes bitte beantworten. Darüber haben wir jetzt nicht mehr gesprochen. Es gibt ja in mehreren Kreisen die Überlegung, es in Österreich in Zukunft vielleicht ähnlich wie in anderen Ländern in Europa durchaus schon gegeben, so zu gestalten, dass AuslandsösterreicherInnen auch einen eigenen Wahlkreis bekommen. Das ist auch eine Forderung von NEOS. Und darüber hinausgehend, da oder dort zumindest schon vehement zu hören, auch eine Forderung nach einer Vertretung, also einer Vertretung von AuslandsösterreicherInnen im österreichischen Parlament, sprich, man müsste dann in einem eigenen Wahlkreis auch eigene Mandatare wählen können. Wie siehst du das? Wie sieht es der Weltbund? Und vor allem, denkt ihr nicht, dass das ein veritabler Weg wäre, um die Motivation, an Wahlen teilzunehmen, auch deutlich zu erhöhen?
Ja, also ich bin der Meinung, dass das eine gute Idee wäre, weil als Weltbund versuchen wir ja schon lange auch die Leute, die im Ausland leben, quasi als 10. Bundesland zu positionieren, weil eben eine politische Vertretung sinnvoll erscheint. Die andere Sache ist, ich glaube auch mit Blick auf die Mandatare, es wäre sehr viel leichter, wenn man genau wüsste, wer diese Mandatare oder Mandatarinnen sind, damit man sich auch ein Bild von ihnen machen kann und ihnen auch ermöglicht, eine Kampagne zu ihren Haltungen, zu ihrem Wahlprogramm und sowas zu machen. Weil im Moment, ich sehe das ja aus eigener Erfahrung, jetzt habe ich diesen Wahlzettel von meinem Wahlsprengel in Wien und da stehen Namen drauf, die ich eigentlich nicht kenne und auch nicht beurteilen kann. Das heißt, mir bleibt nichts anderes als bei der Partei, die ich beurteilen kann, hoffentlich, ein Kreuzchen zu machen, aber die Namen kann ich eigentlich gar nicht einschätzen. Und wenn es aber bestimmte Leute gäbe, die österreichübergreifend zur Verfügung stünden als Vertretung für die Leute, die derzeit im Ausland leben, dann könnte man sehr viel gezielter sich mit denen befassen, wüsste, wer die sind, weil wir eben nicht in jedem Wahlsprengel die Individuen kennen und auch nicht kennen können. Und dort wäre aber dann eine Möglichkeit, diese Leute besser kennenzulernen und auch vorzustellen und mit ihrem Programm stärker in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken.
Ja, ich denke eben auch, so wie manche andere, dass die Identifikation eine ganz andere ist, wenn ich weiß, als Auslandsösterreicher, vor allem, wie gesagt, natürlich wieder, wenn ich weiter weg lebe, dass es da dann Menschen gibt, die meine Interessen tatsächlich in der österreichischen Politik und im Parlament vertreten können. Nicht? Unabhängig davon, wie viele das sind jetzt, von welcher Partei oder was auch immer.
Genau. Ja.
Also das ist schon ein Punkt, den du auch in deiner Weltpunktfunktion als einen sinnvollen Wunsch erachten würdest.
Durchaus, ja.
Okay. Lass mich das, alles, was wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, und in der letzten halben Stunde nochmal summieren in einer Frage, die lautet wie folgt: Was würdest du dir von einer nächsten Regierung und von den nächsten 5 Jahren Politik in Österreich, also sprich der nächsten Legislaturperiode, an Resultaten wünschen?
Also das eine ist ganz klar, dass ich natürlich möchte, dass das Thema Beibehaltung einen Stellenwert hat. Das heißt, die Überarbeitung des Staatsbürgerschaftsrechts hin zur Vermeidung der Ausbürgerung von bisherigen Landsleuten, dass das in dem Regierungsprogramm wirklich auch vorkommt und nicht nur vorkommt, sondern auch umgesetzt wird in der nächsten Legislaturperiode. Aber das andere, und das geht noch viel weiter, ist für mich, dass ich mir wünsche, dass Österreich weiterhin ein offenes Land bleibt, dass weiterhin seine Allianzen mit anderen, schwerpunktmäßig natürlich innerhalb der EU, aber nicht nur in der EU, sondern auch mit anderen Kräften, die zu einem demokratischen und friedvollen Miteinander beitragen. Und zu denen ziele ich auch absolut die USA. Und da gibt es sicher auch noch andere Länder, die sich so einem Bündnis anschließen würden, wenn es nur kraftvoll und konsequent genug auftritt. Also ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Thema weiterhin wirklich für Österreich eine Mehrwertstrategie bleibt. Weil Österreich ist einfach zu klein, um alleine bestehen zu können und alleine in der Welt zu agieren. Und wir müssen diesen positiven Blick auf das Land und das positive Image des Landes im Ausland und auch die Verlässlichkeit von Bündnissen und von Vereinbarungen einfach ganz stark in den Mittelpunkt stellen. Also das Letzte, was ich möchte, ist ein Österreich, das seine Schotten dicht macht und von außen niemanden mehr reinlässt und idealerweise niemanden mehr rauslässt und so weiter. Also das ist ein Land, mit dem hätte ich Schwierigkeiten, mich zu identifizieren. Das Österreich, was ich kennengelernt habe, ist offen, freiheitsliebend, partnerschaftlich, und das möchte ich, dass das bitte auch so bleibt. Das wünsche ich mir für die Wahlen und für die zukünftige Regierung.
Ja, das kann man eigentlich gar nicht schöner und anders oder besser beschreiben und darstellen, einen solchen Wunsch. Danke dafür. Bevor wir jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge kommen, noch 2, 3 persönliche Fragen oder Takte. Du bist ja eigentlich, auch wenn du nicht Doppelstaatsbürgerin bist, wie ich gelernt habe, aber du bist ja jemand, der zwischen den Ländern permanent verkehrt. Du bist über den Weltbund extrem stark verbunden mit Österreich, auch in Aktion dort. Wo planst du deine Zukunft? Liegt die auf Dauer in Deutschland oder ist es dann ein dauerhaftes Pendeln sozusagen?
Ich glaube, meine Zukunft liegt in Deutschland, ja. Und ja, es ist ein dauerhaftes Pendeln, weil mein Lebensmittelpunkt ist 1987 in Deutschland. Hier sind meine Kinder. Jetzt habe ich bisher nur eine Enkelin, aber vielleicht werden sie noch mehr. Ich finde Deutschland super. Ich lebe hier wirklich gerne. Also, aber ich bin ich verbringe sehr viel Zeit in Österreich und habe den Luxus, dass ich mir das auch so einrichten kann. Aber ja, ich lebe gerne auch woanders und sehe mich daher weiterhin eigentlich als Österreicherin, die derzeit im Ausland lebt, aber nicht auf Zeit, sondern auf unbestimmte Zeit und vielleicht auch auf immer.
Wie viel Beziehung haben deine Kinder eigentlich zu Österreich?
Die sind beide Doppelstaatsbürger, weil sie ja qua Geburt also österreichische Staatsbürger sind. Aber genauso wie ich in Österreich sozialisiert und aufgewachsen bin, habe ich immer gesagt, wenn die sich mal entscheiden müssten, was ja schon lange nicht mehr der Fall ist, aber bei meinen Cousins war das damals noch so, hätte ich absolut verstanden, wenn sie gesagt haben, wir sind Deutsche, weil sie sind gerne in Österreich, sie machen auch gerne mit uns da Urlaub. Eben Oma, Opa, Tante waren immer dort, da fahren sie auch gerne hin. Aber letztlich sind sie in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert und stehen Österreich sehr, sehr wohlwollend gegenüber oder manchmal auch wohlwollend kritisch gegenüber, je nachdem, wie es gerade läuft. Aber das eint uns alle. Das eint uns alle. Also wir sind alle wohlwollend kritisch.
Eine letzte Frage noch dazu, was mir gerade so in den Sinn kommt, dass du sagst, Enkel, einen Enkel. Wie ist es eigentlich in der nächsten Generation? Haben die dann, wenn jetzt deine Kinder
auch österreichische
Deutsche heiraten, selber?
Nee, also mein Sohn ist Deutscher und Österreicher und seine Frau ist Deutsche. Und meine Enkelin ist, weil er Österreicher, auch Österreicher ist, auch Österreicherin.
Okay, also haben auch die Enkel dann eine doppelte Staatsbürgerschaft?
Genau.
Von Geburt?
Genau, von Geburt an. Das ist ja auch so eine Ungleichbehandlung.
Ja, und wir kämpfen weiter.
Ja. Wir kämpfen
um
weiter,
unsere
genau
Möglichkeiten.
So ist es.
Okay, ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für deine Präsenz, dass du uns hier die Ehre gegeben hast, für die vielen interessanten Ausführungen. Vielen Dank nochmal und ja, bis bald.
Ja, danke. Auch herzlichen Dank für die Zeit und die Möglichkeit, hier meine Aussagen zu machen. Dankeschön.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 36. Ausgabe von Austrian Voices. Ich hoffe, Sie fand Ihr Interesse. Und wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback, zum Beispiel via austrianvoices.com und ganz besonders natürlich über alle Weiterempfehlungen und Likes. Für heute aber vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße aus München.